Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende.
Was glaubst du, Anne, wie viele Gedanken haben wir pro Tag?
Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit Babette Mahnert. Babette ist Ex-Bankerin und heute unter dem Namen Goldfrau als Coach und Podcasterin aktiv. Sie verbindet ihre langjährige Finanzexpertise mit ihrer Leidenschaft, insbesondere Frauen zu ermutigen, ihren finanziellen Weg zu gehen. Was ihr immer wieder auffällt, ist, dass es viele mentale Blockaden gibt rund um das Thema Geld. Und darüber wollen wir heute mit dir, lieber Babette, sprechen, welche Einstellungen zu Geld wir haben, die uns davon abhalten, uns diesem wichtigen Thema zu öffnen und wie man sich dem stellen kann, beziehungsweise wie man das überhaupt ändern kann. Willkommen in unserem Podcast, liebe Babette.
Hallo, liebe Anne. Ich danke dir für die schöne Anmoderation. Ich freue mich sehr, heute dein Interviewgast zu sein.
Sehr gerne. Du warst ja sehr lange Spezialberaterin für langfristige Vermögensplanung im Private Banking, unter anderem bei der Deutschen Bank, bei der Norris Bank, und hast eine Ausbildung als Bankfachfrau, sagt man ja heute, gemacht und auch deinen Bankfachwirt oder die Bankfachwirtin gemacht. Also hört sich alles nochmal total normal an für so eine Bankerin, ja. Dabei hast du gar nicht so einen typischen Lebenslauf hinter dir. Du warst ja auch mal länger auf Ibiza und hast auch mal ein Taschenlabel gegründet. Was hat dich eigentlich zu so einer Detour veranlasst?
Ich bin vor mittlerweile fast 4 Jahren aus diesem ganzen System ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, dass meine persönlichen Werte nicht mehr zu den Werten gepasst haben meines letzten Arbeitgebers. Und das war der Grund, warum ich komplett auch einen Break gemacht habe und was komplett anderes einfach gestartet habe, nämlich mein Taschenlabel gegründet habe und dann total kreativ gearbeitet habe.
Mhm. Okay. Mhm. Taschenlabel, war das jetzt irgendwie Ledertaschen oder was Veganes, was ja auch so hip ist, oder?
Ja, genau, es sind Ledertaschen und es sind so aus Einrichtungsstoffen, so eine ganz schöne Kombination, mhm, ganz bunt, ganz lebensfroh.
Okay, cool. Ja, genau. So wie du halt. Ja. Und das machst du nicht mehr oder machst du das noch so als Side-Hustle?
Ja, das ist wirklich nur noch ein Sidekick, weil ich durch die Goldfrau, durch meine Kinder, natürlich auch, du bist selber Mama, gut ausgelastet bin.
Na klar, ja, man muss sich ja ein bisschen konzentrieren. Und damit, ja, sind wir ja beim Thema. Du hast dich ja jetzt, wie du schon sagst, du hast 2 kleine Kinder, wobei deine sind, die fordern dich noch richtig, die sind ja 2 und 7. Meine sind ja, ja, schon groß, ja, die, da ist es eher umgekehrt. Und bist ja seit 4 Jahren als Coach selbstständig, unter anderem mit deinem Herzensthema Money Mindset. Bevor wir darauf eingehen, wie bist du eigentlich auf den Namen Goldfrau gekommen? Schon ein bisschen mondän, oder?
Nee. Wie schön, danke schön. Also ich habe im Vorfeld die Frauen gefragt. Mit der Goldfrau bin ich vor 1,5 Jahren gestartet. Und ich habe im Vorfeld die Frauen gefragt. Für mich war es auch klar, ähnlich wie du, ich möchte mit Frauen zusammenarbeiten. Ich möchte für Frauen was machen. Und ich habe die Frauen gefragt, was ist für euch wichtig, wenn es ums Thema Finanzen geht? Und da ging es ums Thema Sicherheit, ums Thema Stabilität. Und da habe ich überlegt, welcher Wert steht schon seit Jahrhunderten für Stabilität und Sicherheit? Gold. Ja, und Frau, weil ich eine Frau bin und weil meine Hauptzielgruppe einfach Frauen sind. Goldfrau, haben wir gecheckt, genau, war frei, habe ich gedacht, schreit nach mir und deswegen Goldfrau.
Sehr schön, okay. Also das ist jetzt zu dem Thema, wie du da überhaupt hingekommen bist. Aber wir wollen ja über Money Mindset sprechen. Zunächst mal für alle Anfänger hier. Was genau verstehst du darunter?
Money Mindset ist die innere Einstellung und die innere Gefühlswelt zu Geld.
Okay, die innere Einstellung, Gefühlswelt zu Geld. Okay.
Genau, zwei Komponenten. Einmal die Gedanken, die wir haben, wenn wir an Geld denken. Und zum anderen, und das ist wesentlich machtvoller und wichtiger, sind die Gefühle, die wir zu Geld haben. Ja, mhm, wenn du an Geld denkst, was nimmst du für Gefühle da wahr? Setzt sich's unter Stress? Lässt sich das relaxed werden? Genau, deswegen Gedanken und Gefühlswelt.
Okay, das ist ja ein sehr komplexes Thema, wie wir wissen. Ich habe mir natürlich im Vorfeld auch ein bisschen gefragt, was so meine Glaubenssätze sind. War jetzt gar nicht so einfach, aber gucken wir uns gleich nochmal an. Ich musste ehrlich gesagt gleich an, wenn ich das höre, wie du da, was du da machst, gleich an unseren Freund Eric Burns denken. Ja, der ist ja ein bekannter Psychologe, der diese Transaktionsanalyse konzipiert hat und der ja auch sehr weit weltweit gelehrt wird. Da geht es ja sehr stark um diese drei Ichs, ja, das Kindheits-Ich, das Eltern-Ich, Erwachsene-Ich. Baut deine Arbeit da ein bisschen drauf auf? Hast du das daran angelehnt, oder?
Ja, das ist ein wichtiger Part, wirklich auch zu gucken, wie sind wir geprägt worden und wie reagieren wir in Situationen, ja, aus welchem Ich heraus? Ist es Kind-Ich, Eltern-Ich oder echt auch das Erwachsenen-Ich? Das sind ja die drei Grundpositionen in der Transaktionsanalyse und darauf lässt sich ganz viel letztendlich aufbauen und ableiten.
Manchmal kommt es im Leben so ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und von einem Tag auf den nächsten ist alles anders. Das trifft insbesondere dann zu, wenn wir eine Diagnose erhalten für eine schwere Krankheit, wie zum Beispiel Krebs. Das wirft uns erstmal komplett aus der Bahn. Die Krankheit und die Heilung, die bestimmen dann unser aller Alltag. Bei all diesen tausend Gedanken und Gefühlen, die uns dann durch den Kopf gehen, kann es sehr hilfreich sein zu wissen, dass du finanziell abgesichert bist. Habt ihr schon mal von der schwere Krankheitenversicherung der Canada Life gehört? Da bekommst du bei einer schweren Krankheit eine Einmalzahlung, die du ausgeben kannst, wie du magst, zum Beispiel für eine neue Therapie, die von der Krankenkasse nicht bezahlt wird oder für eine Chefarztbehandlung, die sonst nicht in deinem üblichen Versicherungsprogramm dabei ist. Auch ist die Leistung, die du bekommst, unabhängig davon, ob du weiterarbeiten kannst oder nicht. Du kannst also wirklich frei über das Geld verfügen. Genauso wie du das in diesem Sinne dann für dich benötigst. Die Versicherung mit dem sympathischen Namen Canada Life ist schon lange Marktführer in Deutschland für diese schwere Krankheitenversicherung, auf Englisch Dread Disease. Seit 20 Jahren bietet Canada Life diese Police schon an. Schaut doch mal auf ihrer Webseite canadalife.de vorbei. Vielleicht ist das interessant für euch, damit ihr im Falle eines Falles zumindest finanziell versorgt seid. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich ja dann auch gelernt habe, dass gerade wenn, eigentlich ist deine Schallplatte ja fertig, wenn du 6 oder 7 Jahre alt bist. Und das ist so ein Thema, was ich auch immer in meinem Alltag immer sehe oder wenn mir Menschen begegnen, die vielleicht schlecht drauf sind oder so, ja, dann denke ich mir immer, Gott, ne, was ist dir widerfahren als Kind? Oder in meiner langen Karriere in der Finanzbranche irgendwelche muffligen Männer mir gegenüber saß, habe ich mir gedacht, wer hat immer dich geschlagen, ja, als Kind. Das ist jetzt kein Scherz, das denke ich mir öfter, weil ich habe dann eher Mitleid mit Leuten, weil ich mir denke, was veranlasst dich so drauf zu sein, dass du heute nicht dein bestes Du bist. Ja, das ist, was ich mir immer gedacht habe und bin dann auch immer Menschen gegenüber, dass ich sage, okay, ne, der hat ja auch sein Päckchen zu tragen. Nur ich bin ja nicht dann in der Rolle zu sagen, wie er sein Ich zu ändern hat. Ich bin ja nur dann auf der anderen Seite des Tisches und denke mir, okay, ne, it's your problem, wie du damit umzugehen hast. Aber wir wollen ja mal gucken mit Leuten, die wie wir diese Probleme auch lösen können. Also, Glaubenssätze anschauen. Welche Glaubenssätze begegnen dir am häufigsten im Umgang mit Geld?
Der Glaubenssatz, ja genau, mal gucken, wie viele ETs wir da reinbekommen, ist, über Geld spricht man nicht. Ja, darin sind wir Deutschen Meister, dass wir nicht über Geld sprechen. Und das spiegelt sich einfach auch in der Gesellschaft wider. Wir haben es als Kinder nicht gelernt, über Geld zu sprechen von unseren Eltern. Das geht in der Schule weiter, dass wir nicht in der Schule über Geld sprechen. Das setzt sich in unserem Studium oder in unserer Ausbildung fort und dann auch auf unserem Arbeitsplatz, sodass wir nicht in der Lage sind, über Geld zu sprechen, weil wir es nicht gelernt haben. Das ist so der am häufigsten verbreitetste Glaubenssatz. Jetzt habe ich es nochmal. Yes.
Der bekannteste Glaubenssatz, der dir immer wieder entgegenschreckt. Ja, natürlich. Das ist auch, was mir spontan eingefallen ist. Man spricht nicht über Geld. Wobei ich natürlich sagen muss, ich weiß nicht, ob mir das so eingetrichtert wurde selber als Kind, weil ich komme ja auch ein bisschen aus einer eher geldaffinen Familie. Das ist nicht zu verwechseln mit reich, sondern mein Opa war ja bei der Sparkasse beschäftigt und meine Mutter war bei der Versicherung. Und irgendwie war das schon immer da. Ja, also bei uns zu Hause irgendwie das Thema Geld. Aber Ich glaube halt, über Geld spricht man nicht. Das habe ich auch meinen Kindern beigebracht. Um es jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, ja. Weil es gibt halt einfach so Situationen, wo ich sage, hey, ne, man weiß ich nicht, inwieweit man da in die Tiefe gehen soll. Ja, das fängt ja dann schon bei mir auch selbst an, ja, selber schuldig, ja. Wie kann man das eigentlich dann auch umgehen oder was sagst du darüber, was für Geld soll man denn da überhaupt sprechen?
Generell, dass es ein normales Thema ist, was zum Leben dazugehört, genauso auch wie Gesundheit und all die Themen, die uns beschäftigen, dass wir lernen, darüber zu sprechen. Weil was passiert, wenn wir nicht darüber sprechen? Das ist wie ein Muskel, der nicht in Gebrauch ist. Und wenn du ihn dann brauchst, setzt er sich nur schwer in Bewegung, weil du es nicht gelernt hast, über Geld zu sprechen. Und deine Basis, die du dir schaffst, nämlich auch dein Einkommen, setzt darauf auf oder baut darauf auf, ob du gelernt hast, über Geld zu sprechen oder nicht. Gerade auch Frauen, denen es häufig schwerfällt, auch für sich einzustehen, ihr Gehalt in der richtigen Höhe zu verhandeln oder auch die richtigen Preise als Unternehmerin oder Selbstständige zu nehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über Geld sprechen. Und selbst wenn wir es in der Kindheit nicht gelernt haben, ist es überhaupt nicht schlimm, ja. Es ist nie zu spät, auch irgendwann zu starten, über Geld zu sprechen und da sich so kleine Sachen vorzunehmen. Ja, zu sagen, ich frage meinen Nachbarn mal, was er für Strom zahlt oder ich frage meine Arbeitskollegin, was sie für ihren letzten Einkauf bezahlt hat. Wirklich mit kleinen Schritten dann ganz liebevoll damit auch umzugehen.
Ja, genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil ich hätte das eher damit verknüpft, dass man nicht unbedingt spricht, wie viel privates Geld man hat, wie viel man angelegt hat. Das ist eher so ein bisschen was ich jetzt damit verknüpft hätte. Und wir sprechen zu Hause sehr wohl über Geld, kommst du bei mir nicht umhin, das ist klar. Und meine Kinder sind auch aktive Aktionäre und haben Fonds und ETFs und so weiter, damit sind die ja irgendwie schon aufgewachsen. Also darüber reden wir sehr wohl. Aber ich glaube, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht es ja dann auch eher so um alltägliche Sachen, um ein bisschen so einen Vergleich zu bekommen, was zahlt der andere für etwas und nicht darüber zu sprechen, was verdient die andere Person oder empfiehlst du auch darüber zu sprechen?
Auf jeden Fall. Es geht ja jetzt darum, echt von dem Standpunkt auszukommen, wenn wir das mal als Pole betrachten. Der eine Pol ist die Seite, ich spreche nicht über Geld und die andere Seite ist, ich spreche über Geld. So, und um vom einen Pol zum anderen zu kommen, kannst du nicht gleich damit anfangen, wenn du es vorher nicht gemacht hast, direkt auch deinen Kollegen um sein Einkommen zu fragen. Weil da stirbst du in dem Moment, wenn du ihm die Frage stellst, weil dich das so innerlich unter Stress setzt. Mhm. Am Anfang hatten wir über Gedanken und Gefühle gesprochen. Sprich, in kleinen Häppchen auch den Berg zu besteigen. Nämlich zu sagen von, ich spreche nicht über Geld, hinzukommen, ich spreche über Geld. Ich kriege spontan das Bild eines Berges. Einen Berg machst du auch nicht mit einem Sprung, sondern du gehst einzelne Schritte. Und das ist auch so wichtig, dort in einer ganz offenen Haltung sich selber gegenüber zu sein. Und natürlich ist es irgendwann das Ziel, ganz normal über das Einkommen auch zu sprechen, dass das kein Problem ist. Und das ist ja in Deutschland einfach ein Problem, ne? Dass wir nicht gelernt haben, auch als Angestellte. Ich habe 17 Jahre in Banken gearbeitet, davor habe ich auch noch in Unternehmen gearbeitet, tatsächlich auch sich über Gehalt auszutauschen. Ja, und dass es normal ist, darüber zu sprechen. Ja, in Amerika sprichst du darüber. Also muss ich dir nicht erzählen, du bist so viele Jahre in Amerika auch gewesen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das ist, halte ich auch ein bisschen für eine Fehleinschätzung vieler Europäer, ehrlich gesagt. Es wird dort großzügiger über Geld gesprochen. Es wird insbesondere gern darüber gesprochen, was man besitzt. Ja? Mhm. Und hat auch keine Angst darüber, das zu zeigen, was bei uns in Deutschland nicht der Fall ist. Ja, auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Mercedes fahre, dann weiß auch jeder, okay, die kann sich die Leasingrate von, keine Ahnung, 800 Euro eben leisten, ja, zum Beispiel. Mhm. Aber das wird hier nicht thematisiert, ja. Und ob man dort über sein Gehalt spricht, das könnte ich jetzt in der Breite nicht bestätigen, weil das ist doch nochmal was Sensibleres. Ich glaube, die Amerikaner haben weniger Probleme damit zu zeigen, was sie haben und das auch nach außen zu tragen und auch über Aktien und solche Sachen zu sprechen, weil es einfach eine andere Kultur ist. Aber darüber zu reden, was verdient der Kollege, also ich bewundere da immer die Kollegen in Schweden oder in anderen Ländern, wo die dann auch mehr Gleichstellungsgesetze haben und das vielleicht ein bisschen eher funktioniert. Aber ich glaube, das ist, also ich würde das so reduzieren, dass wir Deutsche uns da eher schwer tun, über das zu haben, was wir haben, zu sprechen und dann über Gehälter an sich. Also ich finde das auch ein bisschen schwierig. Ja, also hast du mit deinen Kollegen auch darüber geredet, was du verdienst gegenüber die anderen Kollegen? Auch nicht.
In der Bank noch nicht, da war ich noch nicht so weit, weil in der Bank bekommst du einfach Bankwissen beigebracht als Bankkauffrau oder Bankbetriebswirtin, all dieses ganze Zeug. Aber du hast es nie gelernt, über Geld zu sprechen. Und das halte ich für extrem wichtig, weil du setzt dich ja auch für Frauen in Karrieren ein und du hast auch einen Satz, der dich begleitet, nämlich ihre Karriere beginnt im Kopf. Und so ist es auch mit Gelddingen. Das ist eins zu eins zu vergleichen, dass die Dinge, die wir in unserem Leben haben wollen, die beginnen in unserem Kopf, sodass wir von dort aus in die Reise halt starten, egal ob es unsere Karriere ist oder ob es Gelddinge letztendlich sind, die uns begleiten. Und darüber dürfen wir lernen, echt zu sprechen. Weil wenn es für dich normal ist, darüber zu sprechen, wirst du nie auch mit Kunden in Struggle kommen, über Preise irgendwie zu sprechen, weil es für dich normal ist, darüber zu sprechen, weil das für dich kein Ding ist. Ja, ja? Also das ich vergleiche das gerne mit Sport auch. Ja, wenn du jetzt plötzlich von null Training im Marathon laufen willst, schaffst du das einfach nicht. Ja, aber wenn du trainierst, dann wirst du irgendwann den Marathon laufen, wirst danach sagen, boah, wie geil, dass ich für mich losgegangen bin und das gemacht habe.
Genau, also ich würde sagen, wir gucken uns nochmal einen anderen Glaubenssatz an. Was man ja auch sehr häufig hört, ist, Geld verdirbt den Charakter.
Ja, ist auch ein schöner Glaubenssatz, den du dort auch gerade angebracht hast. Ich würde den eher so verstehen oder ich verstehe den eher so, Geld zeigt den Charakter. Weil Geld macht nur das sichtbar, was ohnehin vorher auch schon da ist. Ja, das macht es einfach nur sichtbar und bringt es von dem Bereich, den wir nicht sehen können, in eine deutlich messbare Instanz rein, sodass das, was in den Menschen drinne ist, plötzlich im Außen sichtbar ist. Das ist ganz schön auch, da fällt mir als Beispiel ein, so ein Lotto-Millionär. Menschen, die vorher kein Geld hatten, durch Lotto Millionäre geworden sind, wo du erstmal sagst, das ist ein Geschenk des Lebens und die am Ende häufig, wenn sie nicht gelernt haben, mit Geld umzugehen, schlechter finanziell dastehen, als sie das vorher getan haben, zeigt das einfach ganz schön diesen Glaubenssatz, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern Geld zeigt den Charakter, nämlich Charakter in der Art, wie können wir mit Geld umgehen? Wie haben wir das gelernt, auch mit Geld umzugehen?
Ja, das halte ich für ganz wesentlich, was du da gerade gesagt hast. Gab es ja gerade, glaube ich, wieder auch so ein Millionär oder aus England, der 44 Millionen durchgebracht hat und jetzt irgendwie wieder gar nichts hat. Also das ist ja häufig der Fall, die dann eigentlich vielleicht Glücksspieler sind, ja, und so zu dem Gewinn kommen. Aber das finde ich sehr prägend. Das finde ich auch sehr schön erläutert. Ein anderer Glaubenssatz ist, Geld ist nicht alles.
Dazu fällt mir ein, wie behandelst du Geld? Also wie wichtig ist dir Geld? Weil natürlich ist es im Leben wichtig, ausgefüllte Beziehungen zu haben. Natürlich ist es im Leben wichtig, Familie zu haben, was auch immer das für dich bedeutet, gesund zu sein. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, Geld zu haben, weil Geld ermöglicht dir es, das Leben zu führen, was du letztendlich führen möchtest. Und wenn du Geld dem nicht die Bedeutung beigibst, warum sollte Geld zu dir kommen? Und ich wage jetzt eine spannende These. Ich weiß nicht, wie das für deine Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Aber letztendlich das, was wir nach draußen senden als Wichtigkeit, nämlich ob mir eine Sache wichtig ist oder nicht wichtig ist, kommt in irgendeiner Form zu mir zurück. Und das sind Gesetze, die wirken vom Universum, an die muss ich nicht glauben, die funktionieren halt trotzdem. Und wenn ich nach draußen schicke, Geld ist nicht alles, Geld ist mir nicht so wichtig, warum sollte das zu mir kommen? Ja, das ist genauso, wenn du einfach Freunde hast, wenn du denen nicht zeigst, dass die dir wichtig sind, warum sollten die zu dir kommen? Ja, da hat keiner Lust zu, deswegen Geld ist nicht alles, ist auch so ein wunderbarer Glaubenssatz, an dem du ganz schön auch arbeiten kannst. Nämlich zu sagen, ja, Geld ist mir wichtig, weil Geld ermöglicht mir es, dieses Leben zu führen. Mit Geld kann ich meinen individuellen Weg gehen. Mit Geld kann ich auch Herzensprojekte unterstützen. Es ist total okay, auch Geld zu haben, weil ich damit total viel Gutes auch tun kann.
Ja. Finde ich gut, wie du das jetzt erläutert hast. Also ist mir das eigentlich eingefallen, zu mir selber, ne? Dass ich auch zu mir sage, und ich arbeite in dieser Branche, Geld ist nicht alles. Und ich glaube, das überrascht immer viele Leute, weil die denken, jemand, die wie ich hier arbeitet, die ist so jemand, die nur Geld hortet und hier und da. Aber ich habe ein sehr entspanntes Verhältnis zu Geld. Also ich habe Geld, ja, kann mich ernähren, ich kann mein Leben, wie du sagst, so gestalten, wie ich das möchte. Das ist für mich wichtig. Aber für mich ist einfach, ich habe das auch schon zu anderen Leuten gesagt, it's only money. Ja, und manche haben so ein verkrampftes Verhältnis auch zum Geld oder da sind wir bei Börse und so weiter. Also, hey, entspann dich mal, es ist nur Geld. Ja, und wenn man mal heutzutage mal guckt, was mit Geld passiert und dem ständig entwertet wird durch diese Politik, die aktuell stattfindet, die niedrige Zinsen, die expansive Geldpolitik, dann würde ich sagen, mega entspannt euch erstmal. Aber das ist ja dann schon mal ein Luxusproblem für viele, ja, die irgendwo am Anfang stehen. Ein anderer Glaubenssatz, der bei uns in der Branche immer kursiert, kommt natürlich von den Männern. Dein Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer.
Ja, also ist das kann ein Glaubenssatz oder auch, ein
Fakt?
Ja, das ist für mich nicht so wirklich. Also dieser Glaubenssatz ist mir noch nie in der Arbeit mit meinen Klientinnen und auch Klienten begegnet. Ja, das ist eher so ein bisschen Phrasendrescherei. Hm. Ja, das, dein Geld ist nicht weg, das hat nur jemand anders. Ist mir wirklich in meiner Arbeit noch nie begegnet. Ist voll cool, dass du den bringst. Und gleichzeitig hat er keine Wirkung, also ja. für mich nicht.
Naja, das ist ja auch klar. Es war jetzt auch ein bisschen halb humoristisch gemeint, weil das ist etwas, ja, was ja natürlich auch nicht lustig ist, weil man das in der Finanzbranche oft so sagt, wenn man jemandem sein Geld gegeben hat oder na, und das hat dann irgendwie ein anderer. Also das ist ja im Kern nicht lustig. Aber ein geflügeltes Wort leider in der sehr männerdominierten Branche. Und wie wir an unserer beiden Reaktion sehen, ist das nichts, was wir verwenden würden in unserem Alltag.
Ja. Genau.
Womit wir damit lernen, haben Männer aus deiner Sicht andere Glaubenssätze als Frauen?
Ja, die haben andere Glaubenssätze, aber wiederum kommen sie aus einem Glaubenssystem, was ja ähnlich ist wie das, was wir haben. Grundsätzlich, ich setze mal ein bisschen früher an. Wir gehen nochmal zurück, Transaktionsanalyse, sprich, wir sind alle als Kinder geprägt worden von unseren Eltern. Das heißt, Bruder und Schwester haben die gleichen Glaubenssätze mitbekommen. Jetzt ist es aber so, dass der Mann sich in einer anderen Welt aufhält wie die Frau. Das heißt, den Mann prägen dann nochmal andere Glaubenssätze, auch wie er durch die Welt zu gehen hat, die Anforderungen an den Mann wie eine Frau. Und von daher verändern sich nochmal die Glaubenssätze, die dann noch mit dazukommen. Aber diese Basis, wenn man von Bruder und Schwester ausgeht, die ist gleich.
Okay. Okay. Und dass Männer oft doch nochmal oder die Jungs schon beim Taschengeld auch bevorzugt werden, und gibt es ja Studien dazu, auch mehr bekommen als die Mädels. Denkst du, dass das Jungs in dem Alter mitbekommen überhaupt und dass sie das auch prägt? Oder dass das eher unbewusst durchläuft für die Jungs?
Also ich glaube, dass es eher unbewusst zumindest in dem Alter durchläuft, außer die sind dann an dem Punkt, dass sie sich darüber unterhalten. Meine Tochter unterhält sich, die Große ist 7, ja, du hast es am Anfang gesagt, die unterhalten sich jetzt übers Taschengeld. Dadurch weiß die, was auch ihre Mitklassenkameraden halt bekommen. Und in dem Moment werden die aber keinen Rückschluss ziehen, ob Junge oder Mädchen, sondern die stellen nur fest, mehr oder weniger. Aber das machen sie geschlechterneutral. Mhm. Also außer du sagst dem Kind, okay, du bist ein Junge, du kriegst jetzt mehr. Dann verbindet das Kind das mit einem Geschlecht. Aber ansonsten ist denen das relativ wurscht. Die sehen nur, der kriegt mehr, warum kriege ich es so wenig? Ja, also.
Und das ist Ungerechtes, ne? Da gibt es ja auch Studien dazu, wo sie dann immer wieder was gemacht haben und die beide gesagt haben, ist ja ungerecht, warum kriegt der mehr als ich und so. Also ich glaube, das, das
sehr
machen.
Schön.
Ja, finde ich auch mal ganz putzig. Ja. Also im Kern haben sie keine andere Glaubenssetzung, eher mehr erziehungsgeprägt und wenn sie dann von ihrer Umwelt das wahrnehmen. Und jetzt aber kommen wir, glaube ich, zum wichtigen Punkt, wie erkenne ich überhaupt meine Glaubenssätze? Woran erkenne ich, dass ich am Monat immer noch mehr Monat übrig habe als Geld? Warum kriege ich das nicht in den Griff? Was hält mich davon ab? Weil es gibt ja noch immer sehr viele deutsche Männer wie Frauen, die ihren Überziehungskredit in die Höhe treiben und da nicht rauskommen oder Kreditkarten hebeln. Was ist denn da so die wichtigsten Sachen, wie ich da dran komme, wie ich mein Verhalten erkennen kann?
Da möchte ich gerne zwei Übungen jetzt an der Stelle mit den Hörerinnen und Hörern teilen, nämlich sich als allererstes zu fragen, was glaube ich über Geld? Ja, sich wirklich zurückzusetzen, Zettel und Stift zu nehmen, ganz klassisch, wirklich echt Zettel und Stift. Ich halte es gerade in die Kamera, die anderen sehen es nicht, weil es hat für dich eine andere Wirkung, dir das echt aufzuschreiben und dir deinen Handywecker auf 10, besser noch 15 Minuten zu stellen und dir das mal aufzuschreiben, was den ganzen Tag in dir auch an Glaubenssätzen ablaufen. Die zweite Übung ist, bevor ich nochmal was zu den Gedanken sage, ist wirklich deine Augen zu schließen, dreimal tief ein- und auszuatmen und dich mal reinzufühlen, wenn du an Geld denkst, dass du dir dann wirklich auch die Frage stellst, was fühle ich, wenn ich an Geld denke? Mhm. Und dein Körper, und das finde ich das aller sicherste Signal, auch gibt dir ein Signal, ob dich das unter Stress setzt oder nicht, das merkst du, weil du vielleicht enger auf der Brust wirst, dein Hals wird enger oder du hast das Gefühl, du hast Last auf den Schultern oder dein Kopf tut dir weh. Das heißt, dein Körper, wenn du den von oben, von den Haarspitzen bis zu den Füßen durchgehst, gibt dir Signale, ob du mit Geld, ob dich das unter Stress setzt oder nicht oder ob du ein ungutes Gefühl hast. Und gerade auch diese zweite Übung ist noch machtvoller, weil diese Blockierungen und diese Hürden im Körper halt auch festsetzen. Und dein Körper lässt sich auch nicht veräppeln. Ja? Mhm. Also das ist ein ganz großer Punkt. Dein Unterbewusstsein ist das, was zu 95% sich über deinen Körper auch zeigt. Und deswegen ist aus meiner Sicht der Körper der treueste Freund und Begleiter, den wir dafür auch nutzen können. Ja, und das auch ganz wichtig aus einer liebevollen Haltung heraus machen. Selbst wenn wir es feststellen, zu sagen, okay, das ist das, was ich wahrnehme und das ist okay. Ich darf das wahrnehmen, das ist in Ordnung. Weil in dem Moment, wenn wir nicht im Widerstand gehen und uns dann abwerten und sagen, boah, das ist ja voll bescheuert und die Dinge so sein lassen, wie sie sind, entspannen wir uns automatisch. Das heißt, wir kommen viel mehr auch an die Infos ran. Das sind so die zwei Übungen. Dann möchte ich gerne noch was zu Gedanken sagen. Was glaubst du, Anne, wie viele Gedanken haben wir pro Tag?
Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja,
geil. dann schätzt doch mal gerne so aus dem Bauch heraus.
100.000.
Einer Frau. Ja.
100.000.
Ganz so viel sind es nicht. Es sind zwischen 50.000 und 60.000 Gedanken.
Okay.
Ja? Genau. Und der Großteil deiner Gedanken, die wiederholen sich. Das heißt, du kriegst es überhaupt nicht mit. Das ist wie so ein automatisches Programm, was in dir abläuft. Hast du einen Führerschein, Anne? Fährst du regelmäßig mit dem Auto?
Natürlich, ja.
Ja, genau. Okay, wie oft nimmst du wirklich wahr, ich setze mich ins Auto rein, ich mache den Gurt an, ich mache den Schlüssel an, ich nehme den Gang rein oder beim Automatik den Automatikgang. Ich fahre jetzt los. Wie oft nimmst du das bewusst wahr, dass du genau diese Schritte machst?
Ja, machst ja nicht mehr, weil es ja ein Automatismus, ne?
Ja, sehr gut. Und das ist ein ganz gutes Beispiel auch, zu sehen, wie die Automatismen in uns wirken, dass wir uns darüber keine Gedanken mehr machen müssen, weil wir die so viele Jahrzehnte auch trainiert haben. Und deswegen ist dort die allergrößte Chance für eine Änderung im Leben, indem wir wirklich unseren Körper auch befragen. Und das ist jetzt nicht Mujububu oder Esoterik. Nee, das ist ganz klare Wissenschaft. Es gibt wissenschaftliche, viele Studien darüber, dass der Körper der größte Schlüssel für Veränderung ist.
Ja, du stößt da bei mir komplett auf offene Ohren. Viel zu wenige sind da selbst reflektiert. Also ich mache das für mich persönlich regelmäßig. Ich bin ein großer Freund von Eckhart Tolle. Der wird dir ja wahrscheinlich was sagen.
Ja,
und der hat ein phänomenales, kleines, ich habe die Kurzversion von seinem Buch mir gekauft. Und ich praktiziere das regelmäßig. Ja, einfach mal ich wohne ja nicht weit von einem Wald entfernt und ich bin früher mit meinem Hund jeden Tag in den Wald gegangen und dann habe ich mich aber ganz bewusst einfach mal ausgeklinkt und einfach nicht gedacht. Ja. Und dann mal geguckt, ja, wie ist heute der Wald, wie fühlt sich das an, wie geht es mir und so weiter. Und das finde ich ganz elementar, dass man immer mal wieder auf sich selber zurückkommt. Und von daher bin ich dann großer, ich halte das überhaupt nicht für esoterisch und BS, aber man hat auch die Antworten, wie du ja eben auch schon selber sagtest, eigentlich in sich selbst. Man muss die nur ein bisschen rauskitzeln, indem man sich ein paar Tricks bedient, sich hinsetzt, ja, was aufschreibt und dann mal die Gedanken fließen lässt und sie nicht, wie du eben sagtest, dann wieder selber sich blockiert und sagt, abwertet oder so, ja. Also von daher, denke ich, sind wir da schon mal auf einem guten Weg. Da können wir jetzt lange drüber philosophieren, ob Eckhart Tolle toll ist oder nicht. Oprah Winfrey findet ihn toll. Oprah Winfrey findet ihn toll. Und so, wie dem auch sei, aber das fand ich jetzt mal, glaube ich, sind wir jetzt ein Stück weitergekommen. Also wir haben die Antworten und uns selber, wir setzen uns hin, machen uns ein paar Gedanken, dann wissen wir, wo es brennt, sozusagen. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie man die Blockaden auflöst, du hast ja auch gesagt, Selbstwert hat viel mit dem Einkommen zu tun. Sag doch bitte doch mal genau, was du darunter verstehst.
Ich verstehe unter Selbstwert, das ist der Wert, den wir unserer Arbeit geben. Der Wert, den wir unserer Arbeit geben, sprich uns selbst. Und häufig nehmen wir uns nicht als wertvoll wahr, was dazu führt, dass wir in Gehaltsverhandlungen oder auch in Preisen bei Selbstständigen oder Unternehmerinnen nicht für den Wert einstehen können, weil wir uns keinen Wert beimessen. Und das ist die allergrößte Möglichkeit, um Dinge zu verändern, nämlich ein Stück zurückzugehen und zu sagen, was denke ich denn mir selbst gegenüber? Ja, sich auch mal zuzuhören, wenn irgendwelche doofen Sachen im Leben passieren, ja, irgendwie doofe Situationen, wie gehen wir damit dann auch um? Werten wir uns ab, werten wir uns nicht dafür ab? Und da auch so ein bisschen wie eine Detektivin im Alltag auch zu gucken, wie gehen wir mit Situationen um, die außerhalb von unserer Komfortzone sind. Da kann man das ganz schön auch sehen.
Halte ich auch für ein wichtiger Punkt. Ich habe eine sehr gute Freundin, mit der ich immer wieder über dieses Thema auch spreche, die ein sehr erfolgreiches Business betreibt und dann auch immer natürlich überlegt, wie sie das optimieren kann oder umpositionieren kann, weil manche Elemente laufen daraus jetzt nicht so gut. Und ja, dann tauschen wir uns dazu aus und letztendlich läuft es aber wieder darauf hinaus, dass sie sagt, sie will irgendwie nichts den Leuten andrehen, sprich verkaufen. Mhm. Sie will nur was Gutes bewirken mit dem, was sie tut. Und das, damit steht sie nicht allein. Ich glaube, das sind sehr viele Frauen, die so denken. Und sie hält dann aus ihrer Wahrnehmung, dass sie was verkauft, für verwerflich. Und ich sehe das komplett anders. Ich bin ja auch eine Vollblut-Vertriebsfrau, ja. Aber da weiß ich gar nicht, was ich dazu ihr sagen soll, weil sie blockiert sich selber. Was soll ich ihr beim nächsten Gespräch eigentlich dann sagen, dass sie nicht mehr sich selber so in den Schatten stellt? Und ihr eigenes, weißt du, die verlangt nicht genügend Stundensätze. Also sie müsste da einiges tun. Sie weiß es auch, aber sie kriegt es nicht hin.
Ganz schönes Beispiel, weil ich glaube, da fühlen sich auch viele Zuhörerinnen auch angesprochen, weil das ein Thema ist, was viele Frauen betrifft. Sie als allererstes mal zu fragen, wie sie sich danach fühlt, wenn sie geliefert hat, sprich den Mehrwert für die anderen geschaffen hat und nicht den Ausgleich bekommt. Weil letztendlich ist Geld nur ein Ausgleich für das, was du gegeben hast. Und wenn du viel gibst, darfst du dir auch erlauben, dafür viel zu bekommen. Weil wenn du nur gibst, ja, immer nur rausgibst, ist irgendwann dein Glas leer. Du kannst dann einfach nicht mehr geben. Und es ist total im Einklang auch zu sagen, ich tue Gutes und gleichzeitig tue ich auch Gutes für mich, indem ich mir das entsprechend auch vergüten lasse. Und frag sie mal, wie sie sich danach fühlt, wenn sie wirklich viel geliefert hat und keinen entsprechenden Ausgleich bekommen hat.
Okay, das werde ich tun.
Das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage auch für sie und sie wird dir da relativ schnell auch eine Antwort dafür geben können. Und dann wird sie dir möglicherweise sagen, sie fühlt sich nicht gut dabei. Und dann die Frage auch zu stellen, willst du dich gut fühlen oder willst du dich schlecht fühlen? Und sehr wahrscheinlich wird sie dir sagen, sie möchte sich gut fühlen. Und dann die nächste Frage zu stellen, was kannst du tun an den Preisen, damit du dich gut fühlst? Ja, und da auch wirklich sich ranzutasten, das finde ich auch extrem wichtig. Wieder das Beispiel mit dem Berg, was wir am Anfang hatten. Wenn ich ganz unten stehe und nach ganz oben will, funktioniert es nicht mit einem einzelnen Sprung, sondern Schritt für Schritt für Schritt, sich da rauszuwagen und es auszuprobieren, es wirklich echt auch auszuprobieren, wirklich auch zu gucken, in was für einem Bereich bin ich halt auch drinne, wie lange brauche ich, um das Endprodukt halt auch auszuliefern, weil das machen auch viele Frauen, die gucken nicht, welche einzelnen Schritte notwendig sind, um das Endprodukt auszuliefern, sondern sehen nur die Leistung, die sie dann in dem Moment halt geben. Sprich, wenn ich mit Coaching-Klienten die Coaching-Stunde habe, gehört aber auch noch Vorbereitung und Nachbereitung dazu. Oder wenn ich dann Konzepte halt auch mache, gehört das auch mit in die Preiskalkulation für die Stunde oder die Sequenz, mit der man zusammenarbeitet. Das gehört mit rein, also die Preise auch so zu kalkulieren, dass jeder einzelne Schritt auch mit dabei ist. Weil das gibt dir ein gutes Gefühl auch zu sehen, okay, bis ich das ausliefern kann, habe ich die und die Wegstrecken auch zu gehen. Und dann bist du automatisch auch in der Situation, dass du sagst, ne, dafür kann ich jetzt nicht Summe X verlangen, ich muss dafür Summe Y verlangen, sonst verarsche ich mich selber. Entschuldige bitte das Wort dafür, aber das für dich soll jetzt so ein bisschen auch wachrütteln, dass wir auch aufhören, uns selber da auch was vorzumachen, also wir Frauen.
Ja, ja, ich denke, das ist, für mich hat das halt auch was mit Wertschätzung zu tun.
Ja, genau.
Wenn du dir so viel Zeit nimmst für irgendetwas und da musst du dir halt fragen, lohnt sich das im wahrsten Sinne des Wortes, weil es geht ja hier auch dann um ein Geschäft, auch wenn du etwas Gutes bewirkst.
Ja.
Ich finde immer, das eine schießt das andere nicht aus, dass man was Gutes bewirkt und auch mit Geld verdient, oder?
Ja, genau. Es ist richtig schön, wirklich was Gutes bewirken und gut Geld verdienen, weil damit kannst du dann noch was viel Besseres auch bewirken. Dann kannst du nämlich andere Projekte noch unterstützen und da dir das auch zu erlauben. Und wann hast du Wert für dich? Das ist auch eine ganz schöne Frage, wirklich auch, habe ich nur einen Wert, wenn ich was tue oder habe ich auch einen Wert, wenn ich nichts tue? Ja, also das ist auch eine ganz schöne Frage, wirklich auch um diesen Selbstwert auf die Spur zu kommen. Wenn ich einfach nichts tue, bin ich genauso wertvoll, als wenn ich was tue.
Ja, genau. Ich glaube, manche denken dann einfach, jetzt sitze ich hier faul auf der Couch, ich könnte doch 1, 2, 3 machen. Dabei tun sie sich da vielleicht gar keinen, warum sollte man sich nicht, wie du eben auch sagtest, man muss auch wieder mal auftanken, weil wenn Flasche leer ist, um es mal mit einem Fußballtrainer zu sagen, dann ist eben auch gar nichts mehr zu gewinnen. Ne? Also.
Ja, dann kannst du nichts geben, weißt du, weil wenn deine Flasche leer ist, was willst du geben? Du kannst nichts geben, wenn es leer ist, wenn es alle ist, kannst du nichts geben. Und deswegen fand ich auch das Beispiel so schön, was du vorhin beschrieben hast, ne? Im Rahmen mit Eckhart Tolle in den Wald zu gehen, in die Natur zu gehen und sich immer wieder auch auffüllen zu lassen.
Genau, das machen wir. Ja. So, jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wie man Blockaden verändern kann anhand dieses Beispiels. Hast du noch ein paar andere Tipps, wie man so jetzt weiß, was wo es klemmt und wie man da jetzt in die Aktion kann? Weil ich finde, das ist nochmal das nächste Schwierige. Ich glaube, irgendwann sind wir Frauen eh recht gut darin zu analysieren, was wir nicht können. Aber uns dann wieder rauszuholen und Verhalten zu verändern, finde ich, ist extrem schwierig. Wie kannst du, welche Tipps hast du für die Frauen, wie sie ihre Blockaden ändern können?
Dazu fallen mir jetzt mehrere Sachen ein. Ich fange mal damit an, auch dich zu fragen, wie bezahle ich mich wann? Das heißt, wenn Gehalt eingeht oder wenn ich Rechnungen als Selbstständige oder Unternehmerin stelle, wann bezahle ich mich? Bezahle ich mich am Anfang oder bezahle ich mich am Ende? Das ist auch ein ganz schöner Punkt, auch zu sehen, wie wichtig nehme ich meine Arbeit? Das hat wieder auch was mit Wertschätzung zu tun, weil hier möchte ich dir auch gerne ein praktisches Beispiel geben oder dir eine Frage stellen. Was passiert mit Essen im Restaurant, was du zurückgibst, was als Rest auf dem Teller übrig bleibt? Was passiert damit?
Das wird hoffentlich weggeworfen.
Ja, genau, es wird weggeworfen. Sprich, wenn wir das auch mal nehmen, das Beispiel, ich nehme mir das, was übrig bleibt, was du dem für eine Bedeutung beimisst, nämlich wie wichtig ist mir das Geld auch? Das ist ein wichtiger Punkt, wo du dich selber auch beobachten kannst. Wie gehst du damit um, wenn andere von dir Geld möchten? Ja, empfindest du es als eine Last? Wie reagierst du, wenn andere von dir auch Geld möchten? Ja, setzt sich das unter Stress? Setzt sich das nicht unter Stress? Und wie ist der langfristige Weg? Ich kann an der Stelle immer wieder nur sagen, das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und Marathon heißt zu üben und nochmal zu üben, wenn ich die Ziele erreichen möchte. Und Anne, ich weiß nicht, ob dir es auch so geht. Ich habe, wenn ich für jedes Ziel, was mir wichtig war, habe ich auch richtig viel. Ich habe Raum und Zeit vergessen und bin da auch durchgegangen, auch wenn es mich angestrengt hat. Und ich dachte, boah, ich falle um, ich schaff's nicht bis zum Ziel. Und dann habe ich es geschafft. Und habe zurückgeguckt, den Marathon, den ich nämlich gelaufen bin, die Extrameile, auch zu sagen, okay, ich will was ändern und jetzt setze ich mich konsequent 2 Monate lang hin und mache es jeden Tag, dass wir unser Verhalten ändern. Weil wenn ich andere Ergebnisse haben möchte, muss ich mein Verhalten ändern. Und ich kann nicht nur sagen, ich will ein anderes Ergebnis haben, aber die Dinge genauso wie vorher tun. Das geht nicht auf, das ist Mathematik. Wenn ich ein anderes Ergebnis haben möchte, sind die Komponenten, die ich dazu beitrage, müssen anders sein, sonst kann kein anderes Ergebnis rauskommen. Ja, also wenn man einfach mal so mit Albert Einstein und den Theorien arbeitet, es ist wirklich Wissenschaft, ganz klar, andere Ergebnisse bedeuten anderes Verhalten. Und nicht nur 1, 2, 3, 4 Mal, sondern konsequent auch die lange Strecke zu gehen. Und auch vor allen Dingen an den Tagen zu gehen, wo es uns nicht gut geht. Ja, ich nenne diese Tage gerne diese Bad Hair Days, wo wir morgens aufstehen und merken, boah, heute wird echt nicht mein Lieblingstag. Und dann trotzdem die Dinge auch zu tun.
Ja, die hat, glaube ich, jeder von uns und Bad Hair Days habe ich gefühlt jeden Tag. aber ich glaube, das sind doch wichtige Tipps gewesen, Babette. Ich glaube, dass mit deinen praktischen Vorschlägen und Übungen, die du da gesagt hast, jede Hörerin oder auch der eine oder andere Hörer das vielleicht ganz gut findet und für sich mal seine Glaubenssätze analysieren kann und auch 1, 2 Übungen hat, wie er davon loskommt, weil Frauen kümmern sich leider immer noch zu wenig ums Geld, deshalb gibt es das, was wir hier machen von der Money, deshalb gibt es dich. Und der Schlusssatz für mich ist eigentlich, das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Hast du diesem noch was hinzuzufügen?
Nee, das ist der schönste Schlusssatz, den du sagen konntest und gleichzeitig auch mit Freude und Leichtigkeit. Ja, weil das ist mir auch ein Herzensanliegen, dass Finanzen nicht so schwer und klebrig sind, sondern dass es Spaß machen darf, dass wir uns mit Freude auch erlauben, weil wenn wir die Dinge mit Freude tun, sind wir viel besser auch auf dem Weg, als wenn es sich irgendwie so schwer anfühlt.
Genau, ja. Und das können wir beide, deshalb, wir haben uns jetzt auch, leider hat uns keiner hier gesehen, aber wir haben uns auch immer zugelächelt, während wir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Dass man das mit Freude und Leichtigkeit angehen kann, glaube ich, sind wir gute Beispiele dazu. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Babette, für das Gespräch Und für alle, die da ein bisschen mehr dazu wissen wollen, wie sie da ihre Finanzen anfangen, das sehen sie dann auf hermoney.de. Bei uns gibt es natürlich unseren Newsletter, wer den noch nicht abonniert hat. Wir sind auf LinkedIn, Facebook, Instagram, überall vertreten. We are wherever you are. Und in diesem Sinne, have a wonderful day. Thank you very much, Babette. And until next time. Und ciao.